Du hast eine Geschichte, aber du bist nicht deine Geschichte. Das ist ein ganz zauberhaftes Zitat meines heutigen Podcast-Gasts, Alexandra Schack. Und Alexandra hat einen wundervollen Vortrag gehalten in Berlin im Rahmen des Society Summits. Und da habe ich sie das erste Mal wahrgenommen und das erste Mal ja auch ihre Energie, ihre Aura gespürt. Und da war sofort klar, wow, sie ist eine sehr faszinierende Person. Und sie hat einen Vortrag gehalten über die Logik der Psyche des Menschen. Also über die Psychologie. Und ich habe mir noch nie über das Wort Psychologie zuvor Gedanken gemacht. Und alleine da hat sie mich schon total gehabt. Und heute sprechen wir über so, so viel mehr. Sie bildet auch aus und das schon seit ganz, ganz langer Zeit. Sie ist systemische Coachin und genau in diesem Bereich hat sie eben auch ein sehr, sehr wundervolles und einzigartiges Ausbildungssystem entwickelt. Und ich kann dir nur so viel sagen, wir streifen auch intensiv das Thema, intensiv und streifen widerspricht sich vielleicht, also wir besprechen auf jeden Fall in diesem Podcast auch das Thema Dankbarkeit, das für Alex auch sehr, sehr wichtig ist. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einfach mal ganz, ganz, ganz viel Freude bei diesem Herz-zu-Herz-Gespräch, was wir live an unserem Esstisch in München geführt haben. So schön, dass Alex bei uns war und wir dieses Gespräch für die Ewigkeit führen durften. Ich bin mir sicher, in diesem Gespräch sind auch für dich sehr, sehr viele Golden Nuggets. Und wir hören uns nach dem Gespräch wieder. Let's go Intro.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
So schön, dass wir uns heute hier so toll privat unterhalten in den eigenen vier Wänden. Das ist schon echt crazy. Schön, dass du den Weg durch den Park hierher gefunden hast.
Ich bin auch ganz dankbar und freue mich total, hier zu sein.
Ja, mega.
Und dass wir uns kennengelernt haben vor allem.
Ja.
Auch wie, also.
Genau. Es ist ja ganz oft so, dass man innerhalb von Sekunden merkt, na, wie so zwei Stimmgabeln, die schwingen und plötzlich schwingen die so gleich. Man merkt so, oh, okay, alle anderen schwingen nicht so mit dem, wie man selbst schwingt, aber plötzlich in der Ferne schwingt so eine Stimmgabel auch im gleichen Ton. Also, ah, da möchte ich hin, so nach dem Motto. Ne? Und wir waren, also wir, Alina und ich, waren ja bei dir bei einem Impulsvortrag, würde ich mal sagen. Und das war so schön, wir haben uns da so wohl gefühlt und du hast uns ja auch in irgendeiner Form wahrgenommen. Deshalb sind wir ja auch so ins Gespräch überhaupt gekommen. Und das Thema, was du da verwendet hast oder was du da als Impuls an die Menschen weitergegeben hast, war kein einfacheres als die Psychologie des Menschen. Ne?
Ja, genau.
Und ich glaube, also ich kenne niemanden, den es nicht interessiert, der sagt, ach, Psychologie interessiert mich überhaupt nicht, weil es ist einfach ein ganz, ganz großer Bestandteil unseres irdischen Daseins.
Absolut.
Nicht nur die Physis, sondern eben auch die Psyche. Und manchmal ist das Leben ja auch so einfach oder vielmehr auch die Weisheit der Sprache ist so einfach. Aber ehrlich gesagt musste ich auch erst so lange warten, bis ich zu dir in den Impulsvortrag komme, bis ich mir mal über die Logik der Psyche, also Psychologie sozusagen, bis ich mir das Wort mal begreiflich mache. Ne? Und das fand ich dann auch schon so, ah mein Gott, manchmal ist es so einfach, man kommt aber selbst nicht drauf.
Ja, das stimmt. Und es, ich glaube, die Moderatorin hat ja damals auch gesagt, also ich würde die zwei Worte jetzt nicht zusammenbringen, umso gespannter bin ich, was du erzählst. Und für mich ist das aber so schön, genau diese zwei Worte zusammenzubringen oder sagen wir Psychologie auseinanderzunehmen in Psyche und Logik. Und wenn man dann da lang geht, erschließt sich, finde ich, auch die ja, individuelle Logik jeder Psyche.
Lass uns mal ganz vorne anfangen. Heißt A, wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen? Und bevor du A erklärst, würde ich gerne noch eine Frage vorschieben, um vielleicht dich noch intensiver zu spüren. Und ich stelle voll gerne eine Frage zu Beginn. Und zwar, jetzt nehmen wir mal an, jemand erzählt von dir. Mhm. Ne? Alexandra Schack, ah ja, irgendwie habe ich das vielleicht schon mal irgendwo gehört. Ich gucke mal schnell nochmal nach. Ich gehe mal kurz auf eine bekannte Suchmaschine und gebe den Namen mal kurz ein, dass ich mal so ein Gesicht habe. Und dann kommen da die ersten 5 Einträge, dann klickt der Mensch da so ein bisschen durch und liest sich durch. Okay, ja, das ist die Alexandra, ja, stimmt. Und dann hat er ja am Ende irgendein Bild. Mhm. Was glaubst du denn, wenn er sich so ein bisschen durch die ersten 5 Einträge so durchgeklickt hat, was du so den ganzen Tag eigentlich machst?
Das ist eine super spannende Frage, die mir auch wirklich noch nie jemand gestellt hat. Ich habe mich selber noch nicht so wirklich oft gegoogelt. Also meine Assistentin macht das und guckt. Aber ich weiß, wenn man Alexandra Schack eingibt, so ein bisschen was dann kommt. Ich glaube, wenn er ein bisschen genauer schaut, hat er mich vielleicht auch mal in einem Podcast dann schon gehört. Und ich glaube, dass er, der Mensch, dann auf jeden Fall eins weiß, nämlich, dass ich gerne mit Menschen arbeite. Ich glaube, dass man mir das sehr raushört und auch sieht. Ich glaube auch, dass derjenige dann weiß, dass ich rosa gern mag und Gold oder Gelb, weil irgendwie ist das was, ich habe gar nicht so dieses Think Pink und trotzdem ist es ganz stark in mir verwurzelt. Also ich bin so ein, ich habe so einen guten Bezug zu dem ganzen, ja, ich, für mich ist auch das ganze Thema Herz nicht rot, sondern eher rosa. Und was ich glaube, was man noch sieht, ist, dass ich das, was ich tue, sehr gern mag. Ich glaube, das sieht man mir schon an. Das ist mein persönliches Gefühl. Auch auf den Fotos. Das sind auch Dinge, die mir immer wieder gesagt werden.
Und was glaubt der Mensch denn, was du mit den Menschen arbeitest?
Gut, es ist natürlich die Frage, wie er liest auch oder wie er schaut. Aber ich glaube schon, dass relativ schnell klar wird, dass ich Coach bin und Persönlichkeitsentwicklung mein Thema ist. Also, dass ich mich um die Persönlichkeit des anderen kümmere, interessiere, unterstütze.
Und jetzt die Frage A, die wir vorher noch schon mal gestellt hatten, nämlich, wie bist du dazu gekommen? Hast du schon immer so ein intrinsisches Interesse an Psychologie gehabt, schon von klein auf? Oder gab es irgendein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, weil oft ist es ja auch so, dass man sagt so, eine Freundin von mir zum Beispiel, die hat ihre Doktorarbeit über das Thema Demenz geschrieben, weil ihre Oma irgendwann an Demenz erkrankt ist und sie nicht mehr erkannt hat. Deswegen hat sie gesagt, ich möchte alles über diese Krankheit wissen. Irgendwann gibt es so Schlüsselerlebnisse im Leben, dass man sagt, okay, darüber möchte ich jetzt einfach alles wissen. Was geht. Gab es da sowas bei dir oder war das schon immer
doch,
so?
Doch, es gibt ein Schlüsselerlebnis, aber da war ich 27. Und es, was schon ist, ist so dieser, ich sage es mal Klassiker, dass alle früher immer mir ihre Probleme erzählt haben. Also das hatte ich schon, aber ich bin lange nicht auf die Idee gekommen, dass ich jetzt da irgendwie irgendwas draus machen könnte. Also ich hatte nicht das Gefühl, oder sagen wir, ich hatte vielleicht auch gar nicht den Selbstwert damals zu sagen, boah, ich kann echt gut helfen. Ich habe einfach geholfen. Aber später habe ich dann, also das Schlüsselerlebnis erzähle ich mal ganz kurz, weil das wirklich auch für mich so ein Eye-Opener war. Ich hatte eine Freundin, die war ihrem damaligen Freund sehr hörig. Und wir alle kennen das, du kannst mit so jemandem viel reden, aber eigentlich kommst du nicht so wirklich durch, weil sie geht immer wieder zurück ins Problem. Und dann ging sie irgendwann zum Coaching und wir waren verabredet. Und man muss sich vorstellen, sie saß 2 Jahre auf meiner Couch und war sehr unglücklich, hat oft bei mir gewohnt, ist oft immer wieder da ausgezogen und es hat sich aber nichts verändert. Und dann ging sie einmal zum Coaching und kam danach zu mir und wir haben zusammen gekocht und ich mache die Tür auf und sie sagt, tut mir leid, dass ich zu spät bin, aber ich habe mich gerade von meinem Freund getrennt. Und ich dachte so, sie hat was? Also es war wirklich so ein Moment, wo ich fast vom Glauben abgefallen bin, weil dass das mal möglich ist, stand nicht im Raum. Und dann haben wir gekocht und dann hat sie mir erzählt, ja, sie war beim Coaching und hat da einfach verstanden, dass das jetzt so nicht mehr weitergehen kann. Und dann habe ich gesagt, du, was hatten die dir gesagt? Also was hast du da rausgefunden? Und dann hat sie mir das erzählt und dann dachte ich so, das habe ich dir auch alles 2 Jahre lang erzählt. Aber genau das? Und das sagte ich dann auch zu ihr. Ich sagte zu ihr, du, das habe ich dir doch auch erzählt, 2 Jahre lang. Und dann sagt sie, das stimmt, Alex. Das habe ich mir auch gedacht, aber sie hat es mir nicht erzählt, da habe ich selbst verstanden. Sie hat mir Fragen gestellt und über die bin ich selber dahin gekommen, dass ich gemerkt habe, dass ich kann so nicht weitermachen. Und dann dachte ich mir, wer auch immer diese Frau ist, bei der sie war, ich will das lernen. Das will ich verstehen. Und außerdem habe ich mir auch gedacht, ich muss da selber hingehen, weil ich halt meine eigenen Themen hatte und auch gedacht habe, ich könnte auch Hilfe brauchen. Und so bin ich eigentlich auf der anderen Seite, habe ich angefangen. Und genauso faszinierend, wie es in diesem ersten Gespräch rüberkam, war diese Welt des Coaching dann auch für mich jeden einzelnen Tag, ist sie heute noch.
Ich glaube, das ist auch die hohe Kunst des psychologischen Begleitens und Coachings, oder dass man gar nicht so sehr dem anderen aufzeigt, na, pass mal auf, hier und da, da hast du echt ein Thema, guck da mal hin, sondern ich sage es jetzt mal, so wie es mir einfällt, eigentlich eher wie in der Verkaufspsychologie. Ne? Das heißt ja, wir Menschen kaufen unglaublich gerne, aber wir lassen uns total ungern irgendwas verkaufen.
Das stimmt. Und das stimmt. Das ist genau der Satz. Ja, du hast total recht.
Und so ist es, glaube ich, bei der Psychologie auch. Ne? Wir brauchen quasi von außen hilfreiche Impulse, um dann die richtigen Gedanken anzustoßen, um dann hinterher zu sagen, ach geil, da bin ich ja jetzt selbst drauf gekommen, sozusagen. Ja. Ne? Und so ist es eigentlich auch, wenn ich was kaufe, ne? So, ja, das war jetzt meine Entscheidung, dass ich was gekauft habe, das hat der ja gar nicht verursacht, ne? Sozusagen.
Dabei bist du total ausgedrückt
genau,
worden.
Genau.
Ja, also das ist absolut richtig. Ich weiß natürlich heute nach vielen tausend Coachings, kannst du einfach fühlen, und es braucht manchmal, je nachdem, wo der gerade ist natürlich, braucht manchmal gar nicht so viel. Manchmal braucht es eine Sitzung, um ein echt großes Thema zu lösen. Und du musst gar nicht so viel machen, aber du musst ihm helfen, dass er seine eigene Betriebsblindheit überwindet. Und dann hat er eine Intuition, die hat er ja sowieso, aber die ist halt darunter begraben, unter der Betriebsblindheit manchmal. Oder sie ist auch sehr leise, die Intuition ist ja eher ein Flüstern. Und wenn wir sie nicht hören, dann entweder sind wir zu beschäftigt oder wir haben Angst. Und wenn ich jetzt im Coaching hergehe und mit dir genau diese Fragen stelle, dass du deine Intuition hören kannst und ich vielleicht die Ängste mit dir bearbeiten kann, wieso du da auch bist, weshalb du dein Problem hast und weshalb du es vielleicht noch nicht gelöst hast, dann hast du eine Selbstorganisationsfähigkeit zurück. Jetzt regulierst du dein System selber wieder. Und das finde ich so wunderschön wirklich, dass du eben niemanden sagen musst, was er tun soll, sondern du kannst ihn fragen, was würdest du denn gerne machen? Und dann sagt das dir. Und er weiß auch, jeder Mensch weiß eigentlich genau, wie er sein Problem lösen kann. Nur er hat halt seine Grenzen.
So spannend. Was hast du für dich rausgefunden, wo die Verbindung zwischen Psycho und Logik ist?
Also, da gibt's schon ein bisschen mehr dazu zu sagen, aber ich versuch's mal im Kleinen kurz zu erklären. Erstmal fängt es damit an, jeder Mensch ist super individuell. Das heißt, es gibt dich ja nicht zweimal. Auch nicht, wenn du ein Zwillingskind bist. Also witzigerweise kann ich gut mitreden, weil ich habe auch noch Zwillinge bekommen. Das heißt, ich kann da auch wahnsinnig viel lernen. Aber dein Leben, so wie du auf die Welt kommst, erlebst du in dem Moment auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und du machst unterschiedliche Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Menschen in der Schule, mit den Eltern. Wenn du jetzt zum Beispiel auf die Welt kommst als ältestes Kind, hast du eine ganz andere Betrachtung auf dein Leben und damit auch eine ganz andere Logik. Weil für dich ist es ganz logisch, wenn du der Älteste bist, sagen wir mal zu einem Großteil zumindest der Menschen da draußen, dass du Verantwortung übernimmst für das jüngere Geschwister. Wenn du jünger bist, ist es für dich ganz logisch, dass andere auf dich aufpassen und die Verantwortung für dich übernehmen. Wenn du ein Einzelkind bist, ist es ganz logisch für dich, dass du deine Spielsachen nicht teilen musst. Wenn du dann aber in den Kindergarten kommst, erlebst du, dass das für andere nicht so logisch ist. Also das heißt, im Kleinen gesagt, die Logik deiner Psyche entwickelt sich aus deiner Geschichte. Und all dem, was du siehst und lernst und gesagt bekommst, welche Musterstrukturen du entwickelst, welche Glaubenssätze du hast, was für Glaubenssysteme du hast, wie du behandelt wirst, all das bildet am Ende die Logik deiner Psyche. Und wenn ich dir helfen will, dann muss ich verstehen, wie dein System ist. Was hast du in deinem System gelernt? So.
Deshalb auch systemisches Coaching, oder?
Ja, genau. Genau.
Weil quasi jeder Mensch ein in sich geschlossenes System ist, genau. Was erfahrungsbasiert ist, oder? Kann man das so sagen?
Absolut. Mhm. Also menschliche Erfahrung ist das, was dich prägt.
Mhm.
Und natürlich kann man jetzt auch sagen, es gibt vorgeburtliche Erfahrung, ist ja auch in sich logisch, wenn eine Mutter, je nachdem, was sie in der Schwangerschaft erlebt, viel Probleme hat, wenn es ihr nicht gut geht oder wenn es ihr sehr gut geht, kommt natürlich ein anderer Mensch auf die Welt.
Mhm.
Also erfahrungsbasiert, es geht weit zurück.
Mhm.
Es gibt ja auch sehr viel, ich sage jetzt mal, übertragene Traumen auch. Da gibt es auch sehr viele interessante epigenetische Studien dazu. Es ist alles Erfahrung, aber die bewusste Erfahrung, die wir greifen können, ist eben erst ein bisschen später. Aber natürlich, auch wenn es dir nicht bewusst ist, aber es ist ganz entscheidend, was passiert zwischen 0 und 2 mit dir. Also wie wirst du behandelt? Welche Form der Liebe empfindest du auch oder bekommst du auch Nähe? Mhm. Da wissen wir heute ganz viel drüber.
Ich erzähle jetzt hier mal was, was sehr privat ist. Ich glaube, ich habe es ein- oder zweimal angerissen. Ich habe bei der Geburt meinen eineigen Zwilling quasi verloren. Ne? Das heißt, ich, auch meine Mom natürlich. Ne? Und ich habe das dann mal versucht aufzuarbeiten und war da bei einem indischen Homöopathen, der auch psychologisch sehr viel weiß, also zumindest nach eigenen Angaben.
Mhm.
Und der hat zu mir gesagt, wer hat dir das denn gesagt, dass das so schlimm ist mit deinem Zwilling?
Mhm.
Das hat dir doch deine Mutter gesagt, dass das so schlimm ist. Mhm. Du hast doch selbst gar nicht erfahren, dass das schlimm für dich ist. Das ist ja nur eine Geschichte, die man dir erzählt hat, dass du jetzt quasi alleine gelassen wurdest von jemandem, der 9 Monate an deiner Seite war. Und ich fühle das überhaupt nicht. Wenn der das zu mir sagt, so, das ist nur was, was dir erzählt wurde von außen. Das glaube ich einfach nicht. Das glaube ich bis zum heutigen Zeitpunkt nicht. Weil du sagst, von 0 bis 2, das war ja dann 0. Definitiv. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das erste Bindungstrauma meines Lebens war mit Stunde 0, glaube ich, ehrlich gesagt.
Also ich habe Gänsehaut überall, weil jetzt redest du natürlich auch mit einer Zwillingsmama.
Ja.
Und jetzt kann ich dazu sagen, ich sehe das gegenteilig wie er.
Mhm.
Wirklich gegenteilig, aber auch aus Erfahrung. Also doppelt. Ich würde es auch anders sehen, wenn ich nicht meine Zwillinge hätte, weil ich einfach viel weiß über solche Dinge mittlerweile. Aber ich kann dir erzählen, dass meine Tochter, also ich habe einen Jungen und ein Mädchen, die sind heute 12, ganz wunderbar gesund und glücklich und sehr energiegeladen.
Mhm.
Und sie sind auf die Welt gekommen. Meine Tochter war 800 Gramm kleiner und ich mache es ganz kurz. Sie kam auf Intensivstation, obwohl sie ganz spät, also 37. Woche, da sind die eigentlich fein, aber sie war einfach so viel kleiner, dass die gesagt haben, hey, das geht nicht so. Und mein Sohn war bei mir so.
Mhm.
Und nach ungefähr 5 Tagen dürften wir die Kinder zusammenbringen. Und was ich da erlebt habe, das werde ich auch in meinem Leben nie vergessen. Und man kann es eigentlich auch gar nicht glauben. Wir sind da gestanden und haben gesagt, wir wissen nicht, wie es geht. Aber was passiert ist, die haben die Kinder nebeneinander gelegt, aber nicht direkt nebeneinander. Sondern sie haben ein bisschen Abstand dazwischen gelassen. Ich würde sagen, vielleicht 10, 15 Zentimeter erstmal, weil die Marine Magensonde hatte.
Mhm.
Und man nicht wollte, dass der Ben mit seiner Hand irgendwie diesen Schlauch erwischt.
Mhm.
Und wir standen also vor den Kindern im Kreissaal, die haben sie auf so eine Liege gelegt und haben einfach gar nichts gemacht. Und innerhalb von gut Zeit in dem Moment, sagen wir mal 1-2 Minuten vielleicht, lagen die Kinder zusammen.
Mhm.
Wir haben das nicht gemacht. Und die können ja auch nicht krabbeln in dem Alter. Die sind Babys. Ich weiß nicht wie, aber sie haben sich zueinander geschoben und haben wirklich so zusammengelegen. Ich habe auch dieses Foto und ich glaube zu 500%, auch wenn ich zugeschaut habe, wie die sich im Bauch verhalten haben, dass du ganz recht hast.
Mhm.
Und ich als Coach würde dir dann ganz was anderes empfehlen. Ich würde sagen, integriert den Zwillingsbruder.
Ja, ja, genau.
Rückwirkend.
Ja.
Weil du dann eben die Verbindung nicht als Verlusterfahrung mehr im System gespeichert hast, obwohl die immer da sein wird, aber du kannst sie eben mit was anderem beantworten.
Ich habe das intuitiv immer gemacht. Also das heißt, mir musste man das gar nicht sagen, sondern immer wenn wunderbare Sachen passiert sind, habe ich mich eigentlich bei ihm bedankt. Vielen Dank für die Hilfe. So, ne? Also es war für mich ganz normal, dass die Energie von ihm immer da ist.
Ja.
Und lustigerweise hat derselbe Psychologe auch gesagt, du hältst ihn, wenn du die ganze Zeit eben diese Verbindung hältst, ja, hier auch auf Erden, lass ihn doch gehen, so nach dem Motto, sonst kannst du dich auch nicht frei entwickeln, weil sonst bist du ja auch immer nur die Hälfte.
Hm.
Und auch das habe ich gar nicht gefühlt.
Hm. Das ist eine Energie. Er war ja auch 9 Monate Teil deines Energiesystems.
Ja.
Und ich glaube auch, Energie ist ja, also ist ja nicht nur, was wir sehen, ja, sondern wir haben alle Gedanken, jeder Mensch hat Gedanken, aber wir können sie nicht sehen. Aber kein Mensch würde auf die Idee kommen zu sagen, lass doch die Gedanken los, die blockieren dich. Nein, die Gedanken gehören zu dir. Lerne lieber, wie du mit ihnen arbeiten und leben kannst. Also genauso gehört dein Bruder ja zu dir und war ja, also die allerwichtigste Zeit aus meiner Sicht ist auch deine Prägung im Bauch, wirklich. Du kommst ja, also uns hat der Professor die Kinder gegeben und hat gesagt, jetzt haben sie ihr leeres Buch. Sie entscheiden, was da reingeschrieben wird. Und ich fand überhaupt nicht, dass das leere Bücher sind.
Mhm.
Die waren überhaupt nicht leer, die zwei. Mhm. Sondern die kamen mit ganz starken Dingen, die sie mir über sich gesagt haben, sofort. Mhm. Die zeigen dir auch genau, was sie wollen, was sie nicht wollen. Also
Ja, die fangen nicht von null an, nur weil das Licht plötzlich angeht. Ne?
Nein, ich finde auch immer das so lustig, dass wir ab dem Tag der Geburt eigentlich erst zählen, weil eigentlich bist du schon 9 Monate alt, wenn du auf die Welt kommst. Das ist dieses, meine Kinder sagen auch immer, meine Tochter ist ja eine Minute, also mein Sohn ist eine Minute älter. Und dann sagt mein Sohn, ja, ich bin der Größere. Ja, nein, ihr seid zusammen entstanden.
Mhm.
Also ich verstehe das aber.
Ja, ja, ist super spannend.
Mhm.
Und bezüglich der Psychologie, hast du dann dich dann da auch aktiv auch nochmal weitergebildet eigentlich? Bist du dann auch völlig nochmal reingetaucht in das Thema Ausbildung oder wie kann man sich das vorstellen bei dir?
Ja, also ich habe eine sehr gute Basisausbildung gehabt.
Mhm.
Rein vom theoretischen Verständnis her, ich habe eine individualpsychologische Coaching-Ausbildung nach Alfred Adler.
Mhm.
Ich witzigerweise bilde auch selber so aus, aber ich bilde systemisch aus. Meine Ausbildung war nicht systemisch. Aber was ich gemacht habe, war, ich habe ganz oft, wie ich fertig war und als Coach gearbeitet habe, habe ich ganz oft gemerkt, ich komme jetzt gerade an meine Grenze mit dem Klient. Also der hat was erzählt, wo ich dachte, ich glaube, da muss ich noch was lernen, um jetzt die richtigen Sachen zu fragen und aus ihm rauszuholen und zu verstehen.
Mhm.
Und dann bin ich zu den größten Bewusstseinslehrern unserer Zeit, also Deepak Chopra, Joe Dispenza, Eckhart Tolle, aber auch andere nicht so bekannte, wo ich einfach das Gefühl hatte, von denen kann ich was lernen. Ich habe aber auch eine ganz normale Weiterbildung hier gemacht, im Themenbereich systemisches Coaching.
Mhm.
Aber ich habe sehr viel gelernt, bevor ich Ausbilderin wurde.
Mhm.
Ich wollte auch ehrlich gesagt gar nicht ausbilden, sondern ich wollte im Coaching das Maximale rausholen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass wenn ich nicht unterstützen kann und er ist nicht beratungsresistent, der Klient, also sprich, er ist einfach uncoachable, dann bin ich gefragt, dass ich das weiß, was der jetzt braucht. Und zu mir kamen auch manchmal so Fälle, die mich so gefuchst haben.
Mhm.
Eine Klientin, die hatte 1,5 Jahre lang Magen-Darm, also 1,5 Jahre lang Durchfall. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Da muss doch irgendwas dahinter sein, das können wir doch bearbeiten. Und die war überall, der konnte kein Mensch helfen, die war wirklich überall und sie kam auf Empfehlung zu mir. Und dann habe ich mich selber weitergebildet, dass ich praktisch mit ihr finde, was ist das, was dich so, warum alles bei dir durchläuft sozusagen. Mhm. Und es war hochinteressant, dann haben wir das tatsächlich geschafft, das war weg, dann fing sie an mit den Zähnen. Das ist mein voller Ernst. Dann hat sie, mussten ihr Zähne gezogen werden, Phantomschmerzen, alles drum und dran. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich wieder was lernen. Mhm. Und so, ich habe mich praktisch immer weitergebildet in der Logik der Psyche am Mensch, mhm, aber auch in den Grenzen. Also manchmal habe ich einfach festgestellt, es gibt Ängste, die kannst du nicht über Fragen allein bearbeiten. Und dann braucht man vielleicht sowas wie Meditation. Und deswegen habe ich Meditation gelernt. Eigentlich immer in dem Fokus, ein besserer Coach zu werden. Mhm. Und am Ende wusste ich so viel, mhm, glaube ich, dass ich dann die Möglichkeit hatte, auszubilden.
Mhm. Wenn du systemisches Coaching jetzt für dich gewählt hast, ja, was hätte es denn sonst noch für Alternativen gegeben? Ich kenne mich da ehrlich gesagt gar nicht aus.
Also eigentlich die meisten sind einfach Coaches. Ja, also du hast tendenziell Live-Coaching-Ausbildung. Natürlich kannst du Business-Coaching-Ausbildungen, mhm, machen, aber das meistens heißt es einfach nur Coaching-Ausbildung. Systemisch ist sozusagen, wenn du so willst, ein bisschen höhere Schule, weil, okay, du einfach sehr viel mehr theoretisch auch lernst, okay, und auch du im Konzept, wie du mit dem Klienten arbeitest, du arbeitest sehr viel ganzheitlicher als der, mhm, normale Coach. Viele Coaches haben auch Tools. Mhm. Wir arbeiten ganz wenig mit Tools, ganz viel mit Psychologie, also, mhm, ganz viel mit Intuition. Also das heißt, bei uns ist es so, du verstehst den Menschen vor dir, du versuchst wirklich ihn in der Tiefe zu verstehen und dadurch beleuchtest du genau sein System. Mhm. Und dann kannst du ihn coachen. Aber die Art, wie ich jetzt arbeite, ist, ganz wenige machen das. Mhm. Also die meisten Coaches arbeiten tatsächlich anders.
Okay. Ja, ich habe das auch gespürt, dass da irgendwas special ist. Und du hast mir auch mal erzählt, dass auch einige nach zum Beispiel Podcast-Folgen mit der Kathi, die auch schon hier im Podcast war, Kathi Kleff, dass du eben auch dir das Feedback bekommen hast, so, hey Alex, vielen herzlichen Dank, dass du das und das gesagt hast, weil jetzt fühle ich mich richtig. Mhm. Früher habe ich mich immer falsch gefühlt. Was sind dann das für Impulse, die du Menschen mitgeben kannst, wo dann so Aha-Momente kommen, so, ach krass, so habe ich das noch nie gesehen. Du hast auch schon so viel über Psychologie in deinem Leben gesprochen. Was sind denn so die Golden Nuggets, wo du sagst, wenn ich das erzähle, das macht bei den meisten so ein, oh wow, okay, krass, habe ich jetzt so noch nie gesehen. Wie bei mir zum Beispiel, das ist natürlich super simpel, aber dieses Psycho und Logik, ja, dass das einfach aus den Worten zusammengesetzt ist, ah, okay, das ist jetzt zwar noch kein, für mich kein Aha-Moment, aber war der erste, also kein psychischer Aha-Moment, sondern eher so ein Allgemeinwissens-Aha-Moment. Yeah. Aber du schaffst es ja auch mit Bravour immer wieder so Lichtpunkte zu setzen, wo die Menschen für sich Riesendurchbrüche haben. So krass sogar. Und ich meine, wenn sich ein Mensch plötzlich richtig fühlt und vorher, mhm, nicht, das ist ja ein Life-Changer.
Total. Ja. Also es ist auch nicht so, dass ich das geplant habe, sondern das kam dann, ja, was mich total freut. Ich glaube, weil ich halt auch viel darüber rede, dass wie wir, so wie wir heute sind, was der Weg dahin ist. Und da passt jetzt zu dem Thema Golden Nugget, passt vielleicht am besten der Satz, du hast eine Geschichte, aber du bist nicht deine Geschichte. Hm. Also das heißt, wir alle haben eine Geschichte, aber das, was wir heute denken, beruht auf dieser Geschichte. Aber wir sind so viel mehr als diese Geschichte. Weil wir sind konditioniert, wir glauben in vielerlei Hinsicht nicht wirklich an uns selbst. Wir haben oftmals wenig Selbstliebe für uns, weil wir das gar nicht so lernen. Es gibt leider in der Schule kein Fach zum Beispiel, wie man mit Emotionen umgeht oder wie man auch mit Ängsten, allein das wäre schon toll, wenn man nur mal lernen würde, wie man mit Ängsten umgeht. Aber auch so dieses, meine Gedanken, das, was mir mein System die ganze Zeit erzählt, das sind alles alte Gedanken. Also die sind irgendwann mal entstanden, genauso wie Glaubenssysteme oder Glaubenssätze. Da gibt es auch so ein Golden Nugget. Ein Glaubenssatz ist nur ein Satz. Aber du hast gelernt, an diesen Satz zu glauben. Der ist nicht einfach so gekommen, sondern du hast den immer und immer wieder wiederholt. So, aber am Ende ist es nur ein Satz, der für dich Bedeutung hat und hoffentlich hat er, wenn er dich entwertet, dann lernst du hoffentlich, dass er keine gute Bedeutung für dich hat. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dass wir jeder Mensch jederzeit in der Lage ist, sein Leben sehr, sehr gut zu verändern, indem er sich einfach mal bewusst seinen Gedanken oder seinen Glaubenssystemen zuwendet, da braucht man nicht mal so viel. Eine Morgenroutine zum Beispiel allein schon, wenn du dir eine Morgenroutine anschaffst, wo du ein paar Minuten vielleicht bewusst sitzt mit dir, einfach, du kannst meditieren, musst du nicht, du kannst vielleicht einfach mal aufschreiben, wie geht's mir? Und 5 Minuten darüber schreiben und dann dir den einen oder anderen Punkt rausnehmen, das allein schon ist total life-changing. Mhm. Also es gibt ganz wenig, was man machen kann, aber vor allem ist es wichtig, glaube ich, zu verstehen, dass das, was wir uns erzählen, nicht unbedingt stimmt.
Und dafür, glaube ich, ist es ja auch so wichtig, das mal von der Vogelperspektive überhaupt zu sehen. Was denke ich denn eigentlich den ganzen Tag und was davon ist eigentlich wirklich relevant und was ist eigentlich nur quasi immer wieder stumpfsinnig wiederholt, ne? Weil ich es einfach irgendwann mal gelernt habe oder mein System es gelernt hat. Und ehrlich gesagt, ist auch eine der häufigsten Fragen, die ich tatsächlich auf den Podcast bekomme und bis heute nicht beantwortet habe, weil die Frage lautet, kannst du bitte mal eine Podcast-Folge über wie löse ich Glaubenssätze auf machen? Und das finde ich super, super spannend. Und jetzt bin ich so dankbar dafür, dass ich dich einfach fragen kann.
Ja, das ist ja schön. Ja. Ja, also wir haben in der Ausbildung haben wir in einem Modul sogar, ich glaube, einen ganzen Tag beschäftigen wir uns mit Glaubenssätzen. Mhm. Glaubenssatzmanagement heißt es. Mhm. Und wie man Glaubenssätze auflöst. Also, das ist was, das könnten wir jetzt stundenlang besprechen, aber ich gebe einfach mal 2, 3 Tipps, oder?
Voll,
zwei,
ja.
Drei Ideen. Mhm. Also das Erste, was du mal machen kannst oder machen solltest, ist, du hast mehrere Glaubenssätze, tendenziell 100 bis 200. Das heißt, als allererstes gehst du auf einen Bereich, einen speziellen. Nehmen wir mal was alle Menschen immer interessiert, ist das Thema Geld. Ja, Geld ist eine reine Energiesache, aber leider sehr, 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 sehr belegt mit Gedanken und Ideen und Dinge, die du darüber gelernt hast, von deiner Familie und so weiter. Mhm. So, wenn du jetzt sagst, ich würde gerne mein Money-Mindset, spricht ja alle Welt davon, verändern, dann wäre es gut, du schreibst dir erstmal auf, was denke ich eigentlich über Geld? Also was fällt mir ein, wenn ich über Geld nachdenke? Und dann nimmst du einen Zettel, ein weißes Papier, DIN A4, faltest es in der Mitte der Länge nach und schreibst links alles Negative, was dir einfällt, auf, untereinander, einer nach dem anderen. Und auf die rechte Seite kommen die Sachen, die du eigentlich denken willst. Also das heißt, sagen wir, ich mache mal ein Beispiel von mir, Geld macht unglücklich. Das hatte ich als Glaubenssatz. So, damit ist nicht so gut durch die Gegend zu laufen. Was mache ich jetzt damit und was würde ich eigentlich gerne denken? Ich konnte nicht denken, Geld macht glücklich, weil ich hatte ja Geld macht unglücklich. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel bei mir gesagt, ich würde gerne eine andere Beziehung zu Geld aufbauen und habe dann gesagt, okay, Geld an sich ist erstmal nur neutral. Also habe ich aufgeschrieben, ich nehme jetzt ab sofort an, dass Geld eine neutrale Energie hat. So, das hat mir total geholfen. Das ist nicht zwingend der Glaubenssatz von jemand anderen, aber ich kann halt sehr schön mal darüber nachdenken, wieso habe ich das und womit würde es mir besser gehen? Und meistens ist das eine Reise. Also Glaubenssatzmanagement ist eine Reise. Du fängst damit an, mit dem Satz zu arbeiten und dann ändert der sich immer wieder. Heute sage ich zum Beispiel, Geld bringt Freiheit. Das hatte ich aber damals nicht. Da hatte ich diese Ebene noch nicht, also die Ebene der Entwicklung. Wenn wir jetzt Beziehungen haben, es gibt diesen klassischen Glaubenssatz, von Frauen, die viel Negatives erlebt haben, Männer halt, ja, oder typisch Mann, oder Männer sind, ich mach's jetzt nicht auf, alles Mögliche. Mhm. Das ist was, das ist extrem ungesund, weil Männer und Frauen haben auf der Welt ja nicht umsonst einen gemeinsamen Platz. Also wir sind ja hier zusammen und es ist wunderschön, wie wir in Ergänzung gehen können, also nicht sollen, aber so wie du und ich auch heute, was daraus entsteht, und welche Möglichkeiten es gibt, mal ganz abgesehen von Familie und Kindern, aber auch von Verbindung und Freundschaft. Mhm. So, und jetzt kann man, mit so jemandem könnte man zum Beispiel sagen, hey, okay, mit welchem Satz wird es dir denn besser gehen? Männer sind auch da, zum Beispiel. Ganz simpel. Also man fängt eigentlich im Glaubenssatzmanagement ganz simpel an. Einfach mal nur wirklich auf so einen neutralen Boden zu kommen und dann damit zu arbeiten. Und was ich vielleicht auch noch dazu sagen kann, ist, alles, was du hast mit immer müssen, das kann man ganz gut ersetzen. Also das heißt, suchen wir mal ein Beispiel. Ich muss mich immer anpassen. Dann würdest du daraus im Glaubenssatzmanagement machen, ich kann mich öfter anpassen. Also du tauscht muss aus und immer in kann und öfter zum Beispiel. Oder wenn ich will, kann ich mich anpassen. Oder ich kann mich manchmal anpassen. Also so, das sind die Tricks auch.
Dass man quasi in die Eigenmacht zurückkommt, oder?
Total.
Und nicht in die Fremdbestimmung. Mein Glaubenssatz schubst mich wie so eine Marionette durch mein Leben sozusagen, sondern okay, mal ganz kurz, ich nehme jetzt mal wieder die Fernbedienung in die Hand und mache das so, wie ich das gerne jetzt möchte. Ich habe das so verstanden und das sagt auch immer mein lieber Freund Steffen Kirchner, es beginnt eigentlich immer alles mit der Wahrnehmung und Identifikation des Glaubenssatzes, weil wenn du gar nicht weißt, dass du den hast, dann steuert er dich automatisch.
Genau, deswegen meinte ich, du such dir einen Themenbereich.
Ja, genau.
Als allererstes und schreib auf alles, was du denkst. Also ich zum Beispiel gehe dann immer noch eins weiter und sag, wenn Geld eine Person wäre, wie sieht die denn dann aus? Was habe ich da für mich für ein Bild? Und wenn ich jetzt heute, wenn ich weiß, was das früher für eine Person für mich war, für mich persönlich mit Geld macht unglücklich, war das ein sehr, wie so ein schwarzer Wollhaufen, wirklich, also so ein Schmutzberg. Und heute habe ich ein völlig anderes Bild. Ein völlig anderes Bild. Es hat damit nichts mehr zu tun. Aber das ist auch total, wie du sagst, was ist deine Wahrnehmung? Und bring Bewusstsein ins Spiel. Ja. Werde dir deiner Themen, deiner Glaubenssätze, deines Denkens, deiner Gedankenwelt bewusst. Und so arbeitet man mit Glaubenssätzen.
So spannend, dass ich das jetzt endlich mal hier droppen konnte, weil immer musste ich sagen, ja, ich weiß es nicht. Genau, ich habe auch schon viel recherchiert und so, aber so richtig wissen tue ich es nicht. Und es ist so schön, dass jetzt heute das Ganze mal psychologisch professionell
dann
übergeben wurde.
Freut mich, dass ich es erklären durfte.
Ja, voll. Und du hast auch Dankbarkeit als ganz großes Tool für dich, ne? Genauso wie auch Alina und ich. Es verbindet uns auch sehr, finde ich. Und ich finde, man merkt auch, ob Menschen dankbar sind oder nicht. Ja, also gerade wenn man sich auch trifft, dann hat man sofort das Gefühl, ah, man ist jetzt gerade für diesen Moment auch sehr dankbar, dass es diesen gibt und dass man sich begegnet ist in dem Leben. Gibt es bei dir auch im Rahmen deiner Ausbildung oder generell vielleicht im Rahmen deines Lebens feste Dankbarkeitspraktiken, die du einfach immer und immer wieder machst? Ich sage jetzt mal ein ganz banales Beispiel, schreibst du dir jeden Abend auf 5 Dinge, für die du heute dankbar bist oder irgendwas Ähnliches? Gibt es sowas oder ist Dankbarkeit einfach so eine Grundschwingung in deinem Leben?
Also ja, ich bin ein grundsätzlich tief dankbarer Mensch für vor allem auch die Anbindung, die ich habe mittlerweile nach oben aus meinem Gefühl heraus, also für diese vielen Synchronicities, Resonanzen in meinem Leben. Aber ich habe auch eine Praxis. Also ich schreibe tatsächlich Dinge auf, immer und immer wieder mal, für die ich dankbar bin. Aber bei mir ist es auch so, dass ich manchmal kurz anhalte. Also das heißt, wenn ich, also so wie vorhin, wie ich hierher gekommen bin und dann mit der Alina kurz gesprochen habe und dann saß ich hier und dann war ich einfach kurz so dankbar, dass es so schön ist, dass ich heute da sein kann. Und dann halte ich das kurz fest. Das heißt, ich bin ganz kurz leise und denke mir, oh, wie schön. Einfach so, oh, wie schön. Also das mache ich. Das habe ich, glaube ich, das ist heute automatisch da, aber ich glaube schon, dass ich mir das angewöhnt habe. Und was ich auch ganz toll finde, ist Fotos von Dingen zu machen, für die ich dankbar bin. Also auch bei mir hat jede Ausbildungsgruppe ihre eigene Dankbarkeitsfotogruppe. Und es ist ganz spannend, auch die, die seit 2 oder 3 Jahren fertig sind, posten heute noch Fotos in die Gruppe. Weil wenn du ein Foto von etwas machst, dann ist es ja wie dieses Anhalten in dem Moment. Du guckst es an, deine Energieschwingung ist ganz hoch. du bist dankbar und dann lässt du es wieder los, aber du hast irgendwie kurz die Zeit angehalten und was Schönes für dich gemacht. Mhm. So. Aber klar, ich stehe zum Beispiel jeden Morgen mit meinen Kindern auf, auch wenn das vielleicht gar nicht mehr sein müsste, weil sie 12 sind und sie könnten sich ihr Frühstück selber machen. Aber diese kurze Zeit in der Früh, heute haben mein Sohn und ich uns, bevor wir runtergegangen sind, durchs Bett gerollt. Mhm. Er kam zu mir zum Kuscheln und wir haben uns von links nach rechts gerollt. Und ich war unfassbar dankbar für diesen Moment. Also Dankbarkeit zieht sich schon sehr durch mein Leben. Mhm. Und deswegen stehe ich mit den Kindern auf, weil ich bin so dankbar dafür, dass ich das machen kann, dass ich jeden Tag mit ihnen starten kann.
Mhm. Auch so schön dieses Innehalten und golden Einrahmen kurz für sich, so in den Goldtopf so eintunken und so, ah, wow. Und wenn man das mal macht, ne, wenn man mal so Momente wirklich knipst für sich in seinem inneren Kino, wie so eine Fotokopie, die du machst, ne, die sind einfach viel intensiver da über eine längere Zeit.
Ja.
Das ist so krass.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel drüber spreche, wie ich das mit meinem Sohn gemacht habe, dann sehe ich uns, wie wir, also das, er nennt das Ölsardine, wie wir uns halt links nach rechts durch dieses große Bett rollen. Mhm. Und ich sehe ihn dann, wie er sagt, Ölsardine, Ölsardine. Mhm. Und das ist so, das sind so, ich glaube, du bist so viel bewusster im Leben, wenn du Dankbarkeit zelebrierst oder bewusste Momente dafür dankbar bist, weil die, ich sag mal, the brain takes a snapshot. Also das Gehirn macht einen Screenshot von dem Moment, weil er so stark energetisch gefüllt ist.
Ja.
Das ist genau, was du sagst, und das bleibt dir.
Ja, ja, voll.
Und was ich auch, finde ich, total wichtig beachte, wenn du dich mit Dankbarkeit beschäftigst, dann kriegst du immer mehr, wofür du dankbar sein kannst. Also wenn ich abends aufschreibe, manchmal kann ich gar nicht aufhören, weil ich denke, oh, und das noch und das noch. Das ist am Anfang nicht. Weil da ist es vielleicht sogar schwer, was zu finden, aber dann wird es immer mehr.
Es ist wie so ein Muskel, den man trainiert, gell?
Ja, genau, wie so ein Muskel.
Und auch wie ein Magnet, man zieht dann immer mehr davon an. Und vor allem, was mir auffällt, ist, man läuft dann mit so einer Dankbarkeitsbrille durch die Welt. Ja. So, oh wow, der Moment, der war so toll, den schreibe ich morgen auf.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Dann hat man da so einen Kanal, wo man das reingeben kann, ne?
Das stimmt.
Finde ich das.
Ja, das stimmt.
Man schärft das Bewahren, das
Bewusstsein.
Genau.
Ja, absolut. Und die Wahrnehmung. Kriegst den anderen, also kriegst ja auch einen Dankbarkeitsfilter.
Ja,
weil,
genau.
Es gibt ja, der psychologische Filter ist sowieso wahnsinnig interessant, weil wir filtern ja den ganzen Tag unsere Realität. Aber indem du dich auf gute Gefühle konzentrierst, auf Gefühle mit hoher Schwingungsfrequenz, jetzt machst du den Filter ganz positiv für dein System.
Ja.
Und die negativen Filter, die negativen, ich sage jetzt mal, Bewusstseinsfilter, reduzieren sich dadurch. Die treten zurück.
Okay, dann steigen wir jetzt ein in das Thema, was so oft dann kommt, wenn ich das sage. Ja gut, Adrian, aber dann bist du ja so ein good vibe Typ, der quasi alles, was es irgendwie Schlechtes in der Welt gibt, gar nicht sehen möchte und verdrängt sozusagen, das wird dir irgendwann um die Ohren fliegen, wenn du immer nur auf das Positive guckst und dir gar nicht bewusst bist, dass es jetzt irgendwelche negativen Sachen auch gibt. Ne? Mhm. Was sagst du dann da drauf?
Mhm. Also das passiert mir witzigerweise nicht bis jetzt. Das ist ganz interessant, aber ich weiß genau, was du meinst.
So dieses toxisch-positive.
Toxisch-positive, ja. Das ist eine, also für mich ist das, in Bayern sagen das ein Schmarrn, weil deine innere Haltung bestimmt dein Leben. Mhm. Nur weil, also ich sage jetzt mal, es gibt sehr, sehr viel da draußen, was schlimm ist und was nicht gut ist und was auch nicht toleriert werden sollte. Mhm. Und trotzdem ist es so, wir schieben das ja nicht weg, indem wir uns auf Dankbarkeit konzentrieren, sondern wir wählen, den Fokus in unserem Leben auf etwas zu legen, was uns sich gut fühlen lässt und was uns vor allem stark macht in der Wahrnehmung. Weil ich habe natürlich sehr viel mit Leuten und Menschen zu tun, denen es nicht gut geht, die verzweifelt sind. Es kommen auch tatsächlich mittlerweile immer mehr Menschen zu mir mit heftigen Krankheiten, die wirklich, da ist nicht so viel schön in denen ihrem Leben. Aber die Frage ist jetzt, egal was dir passiert oder egal was um dich herum passiert, du bist ja dein eigenes kleines Kraftwerk. Wie willst du damit umgehen? Bringt es dir was, wenn du in das Drama einsteigst, in das Drama der Welt, in das, was um dich rum passiert? Oder bringt es dir mehr, wenn du das achtsam wahrnimmst, die Mittel, die du hast, zur Verfügung stellst? Weil wenn es dir gut geht, dann kannst du ja den anderen ganz anders helfen und die anderen ganz anders unterstützen. Und daran ist nichts toxisch, sondern im Gegenteil, du detoxst dich davon. Also du, das Toxische nimmst du raus, indem du sagst, das ist zwar da, aber ich halte meine Energie hoch, damit ich die anderen mit nach oben ziehen kann.
Und vor allem, wenn man es nicht tut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Leben so wird, wie du es dir vorstellst, ja eher mal sehr gering, ne? Weil Jürgen Klopp, glaube ich, hat das mal gesagt. Wenn ich immer das Beste gebe als Fußballspieler, als Trainer, ist dann sicher, dass ich gewinne? Ist dann sicher, dass ich Meister werde? Nein, aber es ist die einzige Chance, dass es irgendwie passieren kann, dass ich immer mein Bestes gebe. Und so ist es eigentlich auch mit der Dankbarkeit so. Okay, ist Dankbarkeit und praktizierte Dankbarkeit und auch positives Denken, so positive Psychologie ist ja auch gar nicht so alt. Ne? Das ist, glaube ich, ein paar Jahrzehnte alt. Vorher hat man immer nur Problem gewälzt sozusagen in der Psychologie. Ne? Aber diesen Teil der positiven Lebensgestaltung mal zu beleuchten, ist eigentlich die einzige Chance, um dass das Leben so bunt wird, wie man sich das gerne wünscht. Ne? Weil es heißt ja auch ganz oft, naja, Adrian, aber alle Gefühle gehören dazu. Du bewertest ja, das ist gut, das ist schlecht. Aber jetzt sag du mir mal, wenn ich so ein richtig erfülltes Dankbarkeitsgefühl in mir habe und rumspringe wie ein kleiner Junge und Tränen in den Augen habe, weil da draußen eine Biene auf der neu gewachsenen Blume landet, ist das jetzt schöner, wie in einem Stau zu stehen und über irgendjemand vor mir wütend zu sein? Ja, ist es einfach, finde ich. Also dieses Gefühl, das ich ja aber auch selbst erzeugt habe, finde ich schöner, ehrlich gesagt. Und deswegen möchte ich das auch gerne öfter haben. Ist da was Verdrängungsartiges, was Toxisches dran?
Nee, also gar nicht. Aber ich kann vielleicht auch zwei Beispiele in dem Zusammenhang machen. Ich sehe es genau wie du. Aber jetzt mal rein. Es gibt ja einmal die Wissenschaft der Epigenetik, die genau solche Sachen untersucht. Also welchen Zusammenhang haben Gedanken und Gefühle mit den Krankheiten, die wir ausbilden? Wie kommt es, dass wenn du negativ oder unter Stress eine lange Zeit stehst, das sagt ja die Epigenetik, sagt 95-99% aller Krankheiten sind stressbedingt. Und eine Genzelle hat eine 300-fach mögliche Ausprägung. Das heißt, genetisch vorbelastet, ist einfach nur zu einem ganz geringen Prozentsatz richtig. Das heißt, du hast es selber in der Hand. So, wenn wir jetzt nehmen, ich habe vorhin das Beispiel mit meinem Sohn gemacht. Als Beispiel, man sagt, 70% entscheidet der Morgen darüber, was du am Abend über deinen Tag denkst.
Oh, wow.
Genau. Und jetzt nehmen wir mal meinen Morgen mit meinem Sohn, der sehr positiv gestartet hat. Jetzt kann an dem Tag Negatives passieren, das ist aber gar nicht so relevant, weil mein Start war sehr gut. Ich habe in einer hohen Energie gestartet, nämlich mit Freude. Das ist gar nicht, also Dankbarkeit ist ja die Folge, aber in dem Moment hatte ich Freude. So, jeder Mensch, der sich schon mal gefreut hat, der jetzt gerade zuhört, der kann sich jetzt kurz in einen Moment hineinversetzen, wo er in Freude war. Und in dem Moment geht es ihm sofort gut. Das heißt, du kannst nicht Freude empfinden und schlecht drauf sein. Natürlich haben alle Gefühle ihre Berechtigung und hey, wenn einer weiß, dass man negativen Gefühlen sich zuwenden muss, dann bin's ich, weil meine Teilnehmer nennen meine Coaching-Ausbildung auch liebevoll die Heulausbildung, weil da kommen sehr viele negative Gefühle hoch. Aber die Frage ist, bringt es dir was, wenn du dich die ganze Zeit mit negativen Gefühlen beschäftigst, oder bringt es dir eben mehr, dich immer wieder den Positiven aktiv zuzuwenden und die du eh machst, wie ich jetzt zum Beispiel im Moment der Freude in der Früh, dankbar darauf zurückzuschauen. Das bringt dir einfach in deinen Körper schlicht eine andere Energie, weil dein Gehirn sendet, wenn du dankbar bist und wenn du dich freust, andere Informationen zur Hormonausschüttung, als wenn du traurig bist. Mhm. Ganz schlicht. Mhm. Und dein ganzes System, deine Zellen, alles in dir, dein Immunsystem wird gepusht. Mhm. Es gibt genug oder hunderte von Studien, die beweisen, dass eine Dankbarkeitspraxis einen immensen Unterschied im Körper macht.
Ist so.
Ja.
Ist auch wissenschaftlich schon in Gruppen aufgeteilt worden. Ne? Zwei Gruppen. Eine musste jeden Tag aufschreiben über ein halbes Jahr hinweg, was am Tage scheiße lief. Und die anderen haben aufgeschrieben, für was sie alles dankbar sind heute. Und nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr hat man wirklich nochmal intensive Tests gemacht. Und es hat sich in der Gruppe der Dankbaren alles verändert. Mhm. Sie sind viel erfolgreicher geworden, haben viel, viel tollere Beziehungen noch geführt als zuvor, waren weniger gestresst, weniger krank. Es ist unglaublich, was es ausmacht, wo ich meinen Fokus drauf wende.
Ja, absolut. Und auch, das geht ja tatsächlich noch weiter. Zum Beispiel ist auch erforscht worden, dass es einen Rieseneffekt hat, wenn jemand dir dankbar ist. Also wenn jemand Dankbarkeit dir gegenüber ausdrückt, das macht ganz viel in deinem Gehirn. Also wirklich, das ist, also für mich gibt es keine toxische Positivität. Was aber toxisch wäre, und da können wir uns schon hinwenden, ist, wenn du es nicht fühlen kannst. Also das heißt, dieses, ich sag jetzt mal, fake it till you make it stimmt bis zu einem gewissen Grad. Das bedeutet ja nur, dass man immer und immer wieder zum Beispiel einen positiven Glaubenssatz wiederholt, bis er sich gesetzt hat. Mhm. Wenn du aber darunter immer denkst, ah ja, alle sagen, ich soll dankbar sein, jetzt bin ich mal dankbar. Und eigentlich denkst du, aber mir geht's so schlecht, ich bin so traurig. Das ist toxisch. Mhm. Weil eigentlich hättest du jetzt als Aufgabe, dich deiner Trauer zuzuwenden und nicht sie überzulagern mit Dankbarkeit. Das funktioniert nicht. Mhm. Dankbarkeit macht nur Sinn, wenn du sie fühlen kannst.
Voll. Bin ich zu 100% bei dir. Ein Freund hat mir letztens erzählt, ich habe das bei dir gesehen mit deiner Dankbarkeit und so weiter. Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Hat er zu mir gemeint. Dankbarkeit macht mich komplett aggressiv.
Mhm. Und das ist toxisch.
Und weißt du warum? Weil seine Mutter früher immer gesagt hat, ja nur weil du das jetzt nicht hast, jetzt sei doch mal dankbar für die Sachen, die du sonst noch hast. Also so dieses, du musst jetzt dankbar sein, um irgendwie... Ja, nur weil ich jetzt keine Zeit habe, brauchst du es hier nicht rumheulen. Schau mal, sei doch mal dankbar für die ganzen Spielsachen, die du hast. Also für ihn ist es immer verbunden mit, die Mutter hat quasi Dankbarkeit immer vorgeschoben für das, dass sie selbst zum Beispiel keine Zeit hatte oder sowas. Mhm. Und dann immer gesagt, jetzt sei doch wenigstens mal dankbar dafür. Mhm. Na, du bist ja voll der verzogene Fratz sozusagen. Mhm. Deswegen ist bis heute, das ist 40, hat er gesagt, für ihn, wenn er an Dankbarkeit denkt, könnte er kotzen.
Und dann würde man ihn im Coaching erstmal davon entlasten.
Genau.
Also man würde die Geschichte heilen und dann würde man mit ihm einen anderen Kontext finden und sagen, hey, aber in welchen Momenten geht's dir gut?
Ja.
Und kannst du in dem Moment Liebe empfinden? Weil Liebe ist auch oft ein gutes Gefühl. Wo habe ich heute das Gefühl von, das war gut gehabt? Wo war Liebe in meinem Tag? So. Mhm. Also, aber das ist total wahr. Du musst, also ganz wichtig ist dieses genau zu betrachten und da sind wir wieder bei der Logik der Psyche. Mhm. Seine Logik ist, Dankbarkeit ist belegt. Das geht gar nicht.
Ja, genau.
Ja.
Dankbarkeit ist ein Zwang. Ich muss irgendwie was tun. Ne?
Genau. Und das ist dann für ihn psychologisch ein Problem.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Ja, super spannend. Ich würde dir, bevor ich noch zwei Abschlussfragen stelle, gerne auch noch ein Fass aufmachen, was mich auch schon so lange interessiert.
Okay.
Und zwar die Verbindung aus Gedanken, Gefühlen und Emotionen. Mhm. Ich habe das für mich mal so definiert, dass aus einem Gedanken ein Gefühl wird und aus dem Gefühl, wie zum Beispiel Freude, wird eine Emotion und die Emotion ist ja Energy in Motion, ist quasi die körperliche Ausprägung. Heißt, die Emotion dazu wäre, ich hüpfe rum und laufe barfuß in den Park vor Freude. Mhm. Ist das auch aus psychologischer Sicht so logisch?
Ja, total. Also das ist ja auch dieses ganze Thema und ich setze es trotzdem manchmal noch nicht in den getrennten Kontext, aber Gefühle und Emotionen ist nicht das Gleiche, sondern ist genau, was du sagst. Mhm. Man sagt auch, es gibt die Gedanken-, Gefühls-, Emotionskaskade. Also das ist genau, was du eigentlich beschrieben hast. Aber manchmal sage ich Emotion, manchmal sage ich Gefühl, aber eigentlich muss man da aufpassen.
Ja, das meinte ich. Ja.
Genau.
Ja.
Also insofern, aber du hast es wunderbar beschrieben. Und in dieses Energy in Motion oder ja. Energie in Bewegung ist genau das. Also besser hätte ich es gar nicht sagen können.
Ja, okay. Dann ist es quasi so auch jetzt abgesegnet, dass ich das weiterhin so für mich in meinem Glaubenssystem abspeichern
genau.
kann.
Ja, absolut. Okay. Und das hast du auch super schön erklärt. Und es können auch gar nicht so viele Menschen da draußen. Also ich finde es ganz richtig und ganz wunderbar.
Und was, wenn man die Kette, ne, so sehr deutsch, reverse engineered, ja, wir sind ja alle sehr, den Deutschen sagt man, die sind sehr strukturiert und machen dann alles sehr analytisch. Wenn man das Ganze jetzt mal so dem deutschen Stempel geben würde, würde man das Ganze jetzt rückwärts engineeren. Bedeutet, ah, okay, also aus der Emotion ein Gefühl, ah, okay, dann ist der Gedanke ja immer der Ursprung. Also muss ich da ja besonders auf ein Augenmerk drauflegen. Was denke ich denn eigentlich den ganzen Tag so, oder?
Ja, also ich sage jetzt mal, es gibt schon Situationen, wo es nicht geht, dass du noch denkst.
Ja.
Also gerade in Schocksituationen ja. zum Beispiel, dann kriegst du einfach sofort ein Gefühl
ja.
und dann erst fängst du an zu denken.
Okay, interessant.
Das gibt's schon auch. Mhm. Es muss auch nicht immer nur ein Schock sein, sondern es kann zum Beispiel auch wirklich sein, ich weiß nicht, jeder von uns war mal jung und war vielleicht mal, hat einen Schwarm. Und wenn der auf einmal deine Hand nimmt, ja, und du findest den ganz toll und du hast nicht damit gerechnet und der nimmt deine Hand, dann denkst du nicht, sondern du fühlst und alles in dir bewegt sich. Erstmal hast du die Emotionen in Bewegung und danach kommen die Gefühle wie oh, Aufregung, Schmetterlinge, Liebe, keine Ahnung, was auch immer. Und dann kommen erst die Gedanken so, oh, schön. Also es geht auch andersrum.
Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass dann diese Energy in Motion, also die körperliche Ausprägung, ja quasi als erstes auch da
genau,
war. Dass man
genau.
als erstes mit dem Körper etwas gefühlt hat.
Genau.
Also es heißt, je nachdem, wo der Impuls anknüpft, ne?
Ja, genau.
Ist dann auch interessant.
Genau, also ich sage jetzt mal so, wenn du jetzt kompatibel bist, auch mit jemandem in einer Partnerschaft und auch körperlich sehr verbunden und sehr gut in Hingabe, dann beschreiben ja ganz viele Menschen Sexualität auch als gedankenlose Zeit. Also sprich, wo sie gar nicht, wo sie nur fühlen, wo man auch so diesen, wo du ja den Raum auch so ein bisschen verlässt, des Anwesendseins, wo du ja nur in einem tiefen Verbindungsgefühl bist und da hast du keine Gedanken. Also man muss mal gucken, wo bist du und welche Geschichte gibt es dazu? Aber ich finde schon, dass es oftmals so ist, dass der Gedanke erstmal da ist, die Geschichte erstmal da ist und daraus entstehen die Dinge. So.
Finde ich auch, ja. Spannend. Gibt es noch irgendwas, bevor ich dir die letzten beiden Fragen stelle, wo du sagst, jetzt wo ich schon mal hier bin, würde ich auch voll gerne einfach noch in dieses Thema der Psychologie, weil es dir vielleicht besonders am Herzen liegt und ich gar nicht wusste, dass das in dir ein großes Thema ist, jetzt hier noch beleuchten, ist aber auch völlig okay, wenn du sagst, ich glaube, ich habe hier ziemlich viel abgegrast schon.
Also ich glaube, ich habe viel erzählt, was ich immer in der Ausbildung oder meine Klienten immer und immer wieder sagen, was ihnen sehr geholfen hat und deswegen teile ich es einfach gerne, ist, viele haben es vielleicht auch schon gehört, aber ich finde, es ist ein echter ermutigender Satz, da wo die Angst sitzt, da geht's lang.
Oh, wow.
Weil wir unterscheiden uns nicht dadurch, dass wir Ängste haben. Niemand. Jeder Mensch hat Angst. Der super erfolgreiche Mensch genauso wie jemand, der alle möglichen anderen Themen hat oder der vielleicht nicht erfolgreich ist. Wir unterscheiden uns dadurch nicht. Auch glückliche Menschen haben Ängste, sondern wir unterscheiden uns nur durch den Umgang mit ihnen. Und deswegen ist dieser Satz, da wo die Angst sitzt, da geht's lang, ist eigentlich wie so ein Navigator durchs Leben. Und ich sage den unfassbar oft im Coaching. Und die Leute freuen sich meistens gar nicht so sehr. Sondern die sagen
Komisch.
Dann so, oh ja, klar. Weil wir das ja nicht lernen. Aber das würde ich gerne allen da draußen einfach mitgeben. So, hey, wenn du gerade im Moment irgendwie strugglest oder es geht dir nicht gut oder auch grundsätzlich, was hast du für Ängste? Und wie leiten die dich? Und was verhindern sie vielleicht? Weil die Angst ist tendenziell eine Schutzfunktion, aber sie ist nicht zwingend ein guter Berater.
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Impuls noch. Und dieses Gefühl, Ich kann mir vorstellen, das kennen einige bis alle. Mhm. Dieses Gefühl von, wenn ich dann einmal durchgegangen bin durch die Angst und komme am anderen Ende des Tunnels wieder raus und die Sonne scheint, man denkt sich, oh Gott, jetzt habe ich das echt gemacht, wie krass ist das einfach. Mhm. Dann ist das ja auch eigentlich im Prinzip geheilt. Ne? Also das heißt, es ist dann bei mir zumindest, es ist so, wenn ich das einmal erlebt habe, wie es ist, wenn ich da einmal wirklich durchgehe, dann ist das eigentlich, dieses Lebensthema ist aufgeräumt und ich habe davor keine Angst mehr, weil ich habe die Erfahrung ja überschrieben eigentlich. Es ist ja gar nicht so, wie ich denke, wenn ich das jetzt mache, dass am Ende dann das und das rauskommt, weil das ist ja nur erlernt. Ah, jetzt gehe ich da wirklich durch. Wow, okay, ich mag eigentlich gar nicht. Das macht gar keinen Spaß. Ah, krass. Es war ja dann irgendwie schon intensiv, aber letztendlich bin ich daran gewachsen und es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte.
Hm. Ja, also es hat, also dich deinen Ängsten zu stellen, hat eine unfassbar befreiende Wirkung. Es verändert die Lebensqualität total. Also genau wie du sagst, es macht dich natürlich mutiger und stärker. Hm. Und wir alle haben eine Komfortzone und die Angstzone kommt eigentlich danach und dann kommt die Wachstumszone.
Hm.
Also das heißt, wir sind in der Komfortzone, wir stellen uns unseren Ängsten, sind mitten in der Angstzone und danach wachsen wir oder wir wachsen in dem Prozess, dann sind wir in der Wachstumszone und jetzt kommen neue Herausforderungen, dann wird die Wachstumszone deine neue Komfortzone.
Mhm.
Und so.
Also ganz kurz als Beispiel, ich habe dann bei mir in meinem Kopf so dieses, ich kann niemals auf einer Bühne sprechen, singen, wie auch immer.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Das ist quasi, meine Komfortzone ist, im Publikum zu sitzen und anderen zuzugucken. Eigentlich meine Wunschzone ist, ich würde es so gern machen, aber es geht nicht.
Ja.
Und dann in die Angstzone reinzugehen und irgendwann mal, und ich habe das bei dir jetzt auch, glaube ich, so rausgehört, es geht ja immer um so ganz kleine Shifts.
Ja.
Und dann wieder einen kleinen Shift. Es geht ja jetzt gar nicht darum, dass man sagt, ach, du hast Angst, okay, ja dann organisiere ich dir jetzt mal einen Auftritt im Olympiastadion, mach das einmal voll und jetzt stellst du dich dahin, danach hast du nie mehr Angst. Sondern es geht ja um die kleinen Switches hier und da mal. Ne? Das heißt, sprich mal irgendwie vor deinen Freunden, vor 10 Stück oder sowas, stell dich da mal hin und sing oder erzähl was oder so. Dass es immer Schritt für Schritt aufgelöst wird. Ich glaube, die Menschen haben Angst, einen zu großen Schritt in zu kurzer Zeit zu gehen und dann mit dem eigenen Wachstum vielleicht gar nicht mitzukommen oder dass der Schritt einfach nicht machbar erscheint.
Ja, und es sollte auch für dich und ich sage es mal, deine Seele machbar sein,
genau,
in kleinen Schritten, weil wenn du natürlich dann auf diese Bühne gehen würdest, sagen wir, und du bist überhaupt nicht bereit und du bist fast, fühlst dich gezwungen, dann kann es für dich sich ja sehr negativ auswirken.
Das kann auch ein Trauma werden am Ende.
Genau.
Genau.
Mhm. Und dann haben wir nicht diesen Effekt,
genau,
sondern mit der Angst zu arbeiten bedeutet auch im Kleinen, sich seinen Themen zu stellen, langsam, langsam,
mhm,
und immer eins nach dem anderen,
mhm,
und aber auch gerne in Begleitung.
Mhm.
Also, weil Begleitung würde dich einfach immer fragen, was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn du das machst?
Ja,
und dann kann man das bearbeiten und eventuell sagt derjenige aber, ja, das kann passieren und das will ich auf keinen Fall, dann bist du da aber auch noch nicht, dann gilt es, was anderes zu tun.
Ja, genau.
Manchmal braucht man auch einfach ein bisschen mehr Leidensdruck.
Ah, ja, ist so.
Also manchmal sage ich zu meinen Klienten, wenn sie sagen, ich kann das nicht oder ich will das nicht, gerade wenn es zum Beispiel um Trennungen geht, ist ja so ein ganz schwieriges Feld und es ist ein großer Prozess, wenn du dich aus einer jahrelangen Beziehung lösen willst, du merkst, die ist nicht mehr gut, aber du hast auch noch Angst zu gehen. Manchmal ist es einfach eine Frage der Zeit, manchmal braucht man einfach noch ein bisschen Leidensdruck, mehr negative Erlebnisse und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man gar nicht mehr so viel Angst hat. Und dann geht's auch. Also es ist, Angstmanagement bedeutet auch manchmal Respekt vor der Angst zu haben oder mit ihr zu gehen.
Mhm. Auch so ein schönes Feld, was du aufgemacht hast. Erst die Komfortzone, dann die Angstzone, dann die Wachstumszone.
Genau.
Allein wenn man sich das mal vorstellt, ich glaube, da hat jeder, der jetzt zuhört, auch so ein Bild für sich im Kopf, was das gerade bei ihm ist. So, in welchem Bereich bin ich denn jetzt gerade noch in meiner Komfortzone? Ich sehe die Angstzone und dann einfach mal so, ach, jetzt gehe ich mal mit einem Zeh so raus, weil ich sehe ja die andere, auch schon die andere Zone dahinter, nämlich die Wachstumszone, da würde ich voll gerne hin, aber ich kann nicht über die Angstzone springen, das geht nicht, ich muss da einfach durchgehen.
Ja, genau.
Ja, das ist so ein schönes Bild einfach, ne?
Ja, danke. Aber du hast es auch sehr schön nochmal wiederholt. Mhm. Also ich arbeite sehr gern mit Bildern, weil ich glaube, dass es das leichter macht, sich zu entwickeln.
Ja, ist es. Ich habe da bei mir jetzt auch sofort auch Bilder.
Ja.
Und es hilft einem total, gell?
Ja, Bilder das, helfen.
Ja, es ist unglaublich.
Ja.
Schön. Danke.
Danke auch.
Ich würde dir voll gerne noch die letzten beiden Fragen stellen. Die erste Frage, die heißt für mich so als Überbegriff The Magic Snap.
Mhm.
Also wenn du mit dem Finger schnippst und von einer Sekunde auf die andere ist, auf der kompletten Erdkugel, eine Sache anders, von der du glaubst, dass es deinem Wertesystem einfach richtig, richtig entsprechen würde, wenn in den Köpfen der Menschen, in der Physis, irgendwas auf der Welt anders wäre, wo du sagst, ich glaube, das würde der ganzen Welt ganz, ganz, ganz arg weiterhelfen, wenn jetzt diese Sache anders wäre.
Also sind drei verschiedene Sachen mir gekommen. Das eine ist, dass wir, tatsächlich würde ich mir wünschen, dass wir wie so ein Download hätten, dass wir keine Angst mehr vor negativen Gefühlen haben und überhaupt verstehen, welche Gefühle was machen. Ich glaube, dass das alles verändern würde. Und das zweite war, da teile ich die Meinung von Deepak Chopra, wenn man jedem Achtjährigen auf der Welt Meditation beibringen würde, hätten wir nie mehr Krieg. Ich glaube, wenn jeder Mensch da draußen eine Morgenpraxis hätte, und es muss keine Meditation sein, aber irgendwas, wo es ihm damit gut geht, was ihn entspannt, das glaube ich wäre auch schon echt, echt wertvoll.
Es gibt diese Regionen auf der Welt, wo das passiert. Ne? Es gibt in Brasilien mittlerweile schon Schulen, wo die Kids sich vorher auf dem Fußballplatz treffen. Das sind hunderte Kids und gemeinsam mit einem, der auf der Bühne anleitet, jeden Morgen, die kommen mit dem Schulranzen, dann setzen sie sich auf dieses Fußballfeld und meditieren. Und dann geht der Unterricht los. Es gibt Vorreiter, die das machen.
Mhm.
Und diese Lehrer haben ein ganz anderes Leben, als es jetzt zum Beispiel bei uns im Schulsystem ist, weil die Kids alle so crazy fokussiert sind, ganz ruhig sind.
Mhm.
Ist echt krass.
Ja.
Und sag nochmal ganz kurz die Wiederholung. 70%
deines Tages, also wie du am Abend über den Tag denkst, was du denkst, wie mein Tag war, entscheidet sich am Morgen. Das heißt, wenn du einen schlechten Morgen hast, dann kann am Tag ganz viel Gutes passieren. Das macht gar nichts, also im Sinne von, es kommt nicht durch, weil dein Morgen schlecht war. Also tatsächlich, so wie du aufstehst, so wie dein Morgen ist, so bewertest du am Abend deinen Tag.
Also kann man quasi sagen, nehmen wir mal an, man hat jeden Morgen eine neue weiße Leinwand, ne? Und welche Farbe streichst du dann schon mal die ersten zwei Drittel sozusagen, ne? Ist es dann ein schönes Gelb oder ist es dann ein dunkelschwarz oder braun oder so? Und je nachdem guckst du am Abend auch auf dieses Tagesbild sozusagen, ne?
Ganz genau.
Mhm.
Und es ist schon unglaublich, was da drin für eine, ich sage es mal, eine Kraft liegt und in unserem Leben selbst zu bestimmen, was wir wollen.
Mhm.
Das ist erschreckend und gleichzeitig wunderbar.
Ja.
Weil ich finde, dass das viel mehr Menschen wissen sollten, dass der Morgen so entscheidend ist.
Ja.
Deswegen gibt es ja auch viel dieses ganze Miracle Morning gerade.
Genau, die wichtigste Stunde des Tages.
Die wichtigste Stunde des Tages, ja.
Mhm.
Genau.
Ja, so gut. Ich glaube, das habe ich auch hier schon so oft gesagt, es sind ja nie die neuen Dinge, ne, die einem komplett irgendwie die Birne wegblasen, wo so, wow, das wusste ich ja gar nicht, sondern, ach Gott sei Dank höre ich es jetzt zum 7. Mal, weil jetzt mache ich es. Ne?
Genau,
das sind eigentlich die Dinge. Ne?
Diese Wiederholung immer. Und,
genau.
Und das Lustige ist, ich sage immer, als Meditationslehrerin habe ich früher immer in den Seminaren gesagt, wenn die Leute gefragt haben, Alex, wie viel empfiehlst du, wie viel soll ich jetzt machen, wenn ich jetzt hier rausgehe? Und dann sind die ja voll motiviert. Wenn ich sagen würde, mach 12 Minuten, machen die alle. Aber ich sage immer, fang mit einer Minute an. Eine Minute, wenn du eine Minute bewusst Zähne putzt, Achtsamkeit lernst, Fokussierung auf deine Sinne oder zwischendurch, wenn es dir auch mal nicht gut geht, mal ganz kurz anhältst und sagst, hey, was sehe ich gerade? 3 Dinge, die ich sehe, 3 Dinge, die ich höre und 3 Dinge, die ich fühle. Dann du änderst alles für dich. Aber eine Minute reicht so oft in der Früh, um anders zu starten.
Ja. in die Wahrnehmung, in die Sinneswahrnehmung zu gehen, genau. Ist das Allerwichtigste. Ja. Das merke ich für mich auch.
Ja.
Ah, schön. Die zweite Frage.
Ja.
Und letzte Frage.
Ja.
Ich beschreibe sie immer mit dem erstmal oberflächlichen Titel Dein perfekter Tag. Aber viel mehr interessiert mich dein Lieblingsgefühl. Auch wenn dahinter vielleicht eine Wertung steckt, auch wenn wir heute gelernt haben, dass da das gar nichts Verwerfliches dran ist, wenn man vielleicht auch mal ein Gefühl bewertet oder zumindest
gar
mal,
nicht.
Ja.
Gar nicht.
Mein lieber Freund Steffen sagt, wenn wir nichts mehr bewerten würden, dann würden wir ja am Abend immer noch im Bett liegen, weil wir würden ja gar nicht bewerten, so ist es jetzt irgendwie, soll ich jetzt aufstehen, soll ich was anziehen, ja oder nein. Also es ist ja gar nichts Schlimmes, weil ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft will einfach gerade im Moment ganz vieles, hör auf, Leute zu bewerten und so weiter, aber ich glaube, unser Gehirn ist gar nicht dafür ausgelegt, nichts zu bewerten, sondern...
Also im Coaching gehen wir sogar so weit und das lehre ich auch so in der Ausbildung. Alles ist eine Frage der Bewertung. Alles.
Ja.
Also du bewertest die ganze Zeit und es, wie gesagt, dein Gehirn, du kannst auch nicht bewerten.
Und es ist ein Unterschied Bewertung und Verurteilung. Das ist
richtig, absolut. Und Bewertung kannst du ja hinterfragen. Mhm. Wieso bewerte ich das eigentlich so? Also man kann sich zum Beispiel auch mal sagen, ich sag jetzt mal, wenn jemand lästert, manchmal kannst du einfach nur sagen, was ist das, was der dir spiegelt?
Mhm.
Warum bewertest du das so negativ, was der macht oder tut oder sagt? Und es ist so spannend, was dann dabei rauskommt, weil das hat meistens nichts mit dem zu tun, was der macht.
Ja, genau.
Also alles eine Frage der Bewertung.
Ja, gut, dass du es nochmal sagst.
Ja.
Die Klammer bewerten bezüglich deines Lieblingsgefühls. Also, nehmen wir mal an, du hast einen frischen Tag vor dir und du nimmst dir dein Lieblingsgefühl.
Ja.
A, was ist das für ein Lieblingsgefühl? B, was kommt an diesem Tag denn alles vor, um dieses Lieblingsgefühl zuverlässig hervorzurufen?
Mhm. Also, okay, ich guck mal, ob ich es richtig verstanden habe.
Mhm.
Was mich wahnsinnig interessiert, womit ich sehr viel arbeite, ist, den Fokus auf den Herzraum zu legen, sprich mit einem offenen Herzen durchs Leben zu gehen. Es gibt eine ganz süße Teilnehmerin, die hat mal zu mir gesagt, du bist ein Herz auf zwei Beinen. Aber ich glaube, das, was sie meint und das, was ich meine, also ich verstehe es so, dass ich immer mein Herz einschalte. Und ich glaube, ich versuche, Dinge mit Liebe zu betrachten und nicht super positiv, sondern einfach, was ist, wenn ich mein Herz jetzt einschalte? Und manchmal frage ich mich auch, was würde denn die Liebe, wenn ich mich der Liebe zuwende, jetzt tun? Weil ich mag Marianne Williamson sehr und die sagt, es gibt nur zwei Gefühle, Liebe und Angst.
Genau, ja.
Und ich wähle dann lieber Liebe, ehrlich gesagt, weil ich weiß auch, ich folge dem Heart-Math-Institut in Kalifornien sehr und der Forschung. Und ich weiß, dass ein offenes Herz, du hast ein ganz anderes Magnetfeld um dich rum.
Es ist so wichtig, dass du das sagst. Ne? Die meisten meinen, dass das Gegenteil von Liebe ist Hass, aber das Gegenteil von Liebe ist tatsächlich
Angst.
Einfach Angst.
Ja. Ja,
genau. Sagt auch Neil Donald Walsh, glaube ich, in Gesprächen
genau,
mit Gott.
Gesprächen mit Gott. Und ja, genau. Neil Donald Walsh ist auch der sagt, alles fängt an, alles ist eine Frage des Willens, alles ist eine Frage des Bewusstseins.
Mhm.
Und dann kommt relativ bald die Bewertung.
Mhm.
Das ist ganz interessant zu dem, was wir heute besprochen haben. Mhm. Aber mein Fokus liegt mehr noch auf der Liebe als auf der Dankbarkeit, wobei die Liebe hat viel damit zu tun, dass ich eben immer wieder so innehalte und auch kurz mal einfach die Hand aufs Herz lege, so wie ich es eigentlich jetzt auch mache, während ich mit dir rede kurz. Ja, ich weiß nicht, habe ich damit deine Frage beantwortet?
Ja, was sind das in deinem perfekten Tag? Was sind das für Erlebnisse, Handlungen, die möglichst viel Liebe auch dann in dir quasi hervorrufen?
Ja. Also in meinem perfekten Tag sind meine Kinder.
Mhm.
Ja, also vor allem der Morgen.
Mhm.
Die, wie gesagt, heute Morgen, ich versuche eigentlich immer nicht die sich wecken zu lassen, sondern zu ihnen zu gehen, mit ihnen zu reden. Wir kuscheln, wir besprechen Dinge, die vor ihnen liegen.
Mhm.
Und dann gehen wir alle in dieser Energie raus. Was auch mein perfekter Tag hat, Zeit für mich, um mich mit mir auseinanderzusetzen. Wirklich, ich nehme mir viel Zeit für Persönlichkeitsentwicklung, für meine Entwicklung von mir. Mhm. Und mein perfekter Tag hat auch Coaching. Mhm. Also mit Menschen arbeiten gibt mir unfassbar viel Energie. Mhm. Die sehr guten Tage sind verbunden, dass ich mit anderen arbeite, aber auch vielleicht mit meiner Assistentin, mit der ich eine wahnsinnig gute Energie habe und halt so, ja, Freunde, Familie, mal mit irgendwem telefonieren. Und wenn ich es dann ganz, ganz, ganz perfekt hätte, hätte ich noch Zeit zum Schwimmen. Mm. Ich gehe gerne, ich bewege mich gern, ich gehe gern spazieren, gern draußen, aber ich liebe Schwimmen. Sehr.
Das ist, glaube ich, auch mal professionell gemacht.
Ja, genau. Das wissen immer nicht so viele Leute, aber ich bin tatsächlich Hochleistungsschwimmerin gewesen und habe das, also das war auch tatsächlich, das hat deswegen so eine Bedeutung für mich, weil ich sage immer, Schwimmen hat mir das Leben gerettet. Das hört sich jetzt ein bisschen krass an. Tatsächlich ist es aber so, ich bin aufgewachsen mit sehr viel Entwertung, auch sehr vielen negativen Glaubenssätzen im Sinne von, du bist eh doof, du bist eh blöd, du kannst es nicht, so. Und ich war einfach wahnsinnig gut im Schwimmen. Mhm. Und mein Trainer hat extrem an mich geglaubt und mich maximal gefördert. Und es hat mir sehr geholfen, nicht dieses Glaubenssystem zu behalten, das mir von außen zugetragen wurde.
Ja, yeah. So. Ah, Sport. Sport und Bewegung hat schon ganz viele gerettet, glaube ich.
Ich glaube auch. Mhm. Also das war mein großes Glück. Und da hatte ich auch irgendwie ein Talent. Und dann, genau, deswegen ist mein perfekter Tag, gib mir noch was zum Schwimmen. Mhm. Und dann ist gut.
Ja, Wasserelement ist auch so.
Ja, abgesehen davon ist heilsam. Ja voll meditativ.
Ja, voll.
Also nicht nur, dass ich mich da sehr fühle, sondern auch die Energie stimmt einfach, ja, also im Wasser.
Die tiefe Atmung, ne? Du hast den Körper voll in der Zirkulation. Das ist, ja, kann ich so nachvollziehen.
Ja.
Danke fürs Teilen.
Danke, danke, dass du gefragt hast.
Mm. Auch danke fürs Teilen. Alles, was du heute geteilt hast, war so, so wertvoll und es war so kurzweilig. Auch zum Zuhören bin ich mir sehr, sehr sicher.
Ich hoffe.
Vielen Dank für alle, die bis hierhin jetzt noch gehört haben.
Sind ja
mit Sicherheit sehr, sehr, sehr viele.
Auch vielen Dank und gebt gerne Feedback oder meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich.
Ja, alles, was mit der Logik der Psyche zu tun hat, Alex ist quasi genau der Kanal, wo das Ganze hin darf.
Danke.
Wir verlinken alles in den Shownotes, wie man in deine Welt eintaucht. So schön, dass du heute da warst und wir genießen jetzt noch das Wetter und dass du hier bist, feiern wir.
Ja, das machen wir. Vielen Dank auch an dich für die wunderbaren Fragen und auch, ja, wer du auch bist und wie du auf die Welt schaust. Und ich finde es auch so schön, dass du so viel mit Dankbarkeit arbeitest.
Ja.
Weil es so wichtig ist.
Ist es. Das verbindet uns.
Ja.
Danke, dass du heute hier warst.
Danke.
Da sind wir wieder zurück aus dem Gespräch, wieder zurück vom Wohnzimmertisch ins Studio. Ach, das war wundervoll. Das hat mir so viel Freude gemacht, mich in der Tiefe mal eben mit einem Menschen auszutauschen, der auf der psychologischen Seite so viel Welten voraus ist im Prinzip, ne? Also einfach ganz, ganz großer Wissensschatz, den ich da anzapfen durfte. Und das war für mich wirklich auch eine ganz, ganz große Bereicherung. Und ich hoffe für dich auch, dass es gut investierte Zeit für dich war. Wenn dich das Thema interessiert, wenn dich auch die Ausbildung bei Alexandra interessiert, wenn du das Gefühl hast, sie kann dir vielleicht auch bei dem ein oder anderen Thema mit ihrem systemischen Coaching und ihrer Energie, die du heute gespürt hast, helfen, dann melde dich sehr gerne bei Alexandra. Schreibe sie an über Instagram oder schreibe ihr eine E-Mail. Alles findest du in den Shownotes. Sie freut sich über jede einzelne Nachricht. Und ja, wenn du einen Aha-Moment hattest, dann teile ihn sehr, sehr gerne mit ihr, mit mir, wie du möchtest. Folge deinem Gefühl und danke, dass du heute hier mit dabei warst. Und wenn du nichts mehr verpassen möchtest, rund um neue Podcast-Folgen, rund um neue Musik. Meine neue Single Happy Place hat ja vor kurzem erst das Licht der Welt erblickt und es folgen noch so viele weitere Songs, die jetzt gerade so noch am richtig hübsch machen sind. Also freu dich drauf und trag dich gerne auf die Freundesliste ein unter adriannews.de. Du erhältst jeden Mittwoch und jeden Sonntag wirklich frisch gebackene Mails in dein Postfach, keine generischen AI generierten Mails, sondern wirklich von Herz zu Herz geschriebene Mails an dich. Also trag dich gerne ein, adriannews.de, dann lesen wir uns schon jetzt direkt in deinem Postfach, wenn du das willst. Es lohnt sich auf jeden Fall, es auszuprobieren, denn mit einem Klick bist du auch sofort wieder von der Freundesliste runter, wenn es dich nervt. Also ausprobieren würde ich es, adriannews.de. So, jetzt haben wir es für heute, würde ich sagen. Also in diesem Sinne noch einen wundervollen Resttag, einen wundervollen Abend, je nachdem, wann du das hörst. Und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich jetzt schon sehr auf dich. Alles Liebe zu dir. Let it flow and let it grow. Dein Adrian.